Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen. Wer bin ich? Das ist eine ganz alte Frage, die wir Menschen uns im Laufe der Geschichte immer wieder gestellt haben. Und das aus gutem Grund, denn es gibt darauf keine ultimative Antwort. Die Kultur, in der wir leben, und das Zeitalter, in das wir geboren werden, spielen eine ganz entscheidende Rolle für die Frage, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Erkenne dich selbst. Hier geht es um unsere tiefen Überzeugungen, Gefühle, Ängste, Hoffnungen, Sorgen oder Freuden. Dass schon bei 300 Facebook-Likes die Akkuratheit, die Präzision des Algorithmus genauso gut ist wie ihr Partner und danach sogar noch besser wird, dann wird es einem schon ein bisschen unheimlich. Lasse ich so einen Algorithmus vor der Hochzeit über die Facebook-Likes meines Partners laufen, um zu schauen, ob ich ihn wirklich gut genug eingeschätzt habe und heiraten möchte?
Wir sind angekommen in einer Zukunft, die wir uns noch vor wenigen Jahren nicht hätten vorstellen können. Geschickt programmierte Maschinen kennen nicht nur unsere politischen Überzeugungen und modischen Vorlieben besser als die meisten unserer Freunde und Bekannten. Sie können sogar unseren Persönlichkeitstyp bestimmen, beurteilen, ob wir schüchtern sind oder mutig, organisiert oder chaotisch, krank oder gesund. Ist das eine Autorität, die wir anerkennen wollen? Können uns Algorithmen sagen, wer wir sind? Identität und wie wir uns selbst verstehen, das ist das Thema heute bei uns im Hörsaal. Im ersten Vortrag geht es um unser Menschenbild im Zeitalter schier unbegrenzter Datenmengen. Im zweiten Vortrag geht es um Stigma und psychische Erkrankungen. Christiane Wopen ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität Köln. Seit 2017 ist sie zudem Vorsitzende des Europäischen Ethikrats. Ihr Vortrag hat den Titel »Das Menschenbild im Zeitalter der Datafizierung«. Sie hat ihn am 11. Dezember 2018 an der Universität Köln gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung »Gesund wie nie – Facetten der Gesundheit in der modernen Gesellschaft«. Die Vorlesung wurde von CERES organisiert, dem Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Sciences of Health.
Ich bin auf ein Lied gestoßen, das so gut passt, dass ich Ihnen das nicht vorenthalten wollte. Und ich spiele jetzt mal ganz kurz ein ganz herrliches Lied. Tanzen erlaubt.
Man gibt mir 81 Jahre hier. 50 Stunden, Wochen, Arbeitstier. Ich lächle so 13 Minuten pro Tag. Nimm jeden zweiten Sommer Urlaub mit. Krieg 1,5 Kinder im Schnitt. Und 45.000 brutto im Jahr. Ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich's nicht fühlen.
Den Gedankengang, auf den ich Sie gerne mitnehmen möchte jetzt in der nächsten halben Stunde, ist erstmal, was bedeutet das, ein Menschenbild? Was ist das eigentlich? Das sind Vorstellungen, die wir davon haben, was ein Mensch ist im Unterschied zu anderen Lebewesen, im Vergleich zu Tieren oder Pflanzen, aber auch im Verhältnis zu Dingen. Mensch, Lebewesen, was bedeutet das für uns eigentlich? Wir fragen uns, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was hat der Mensch für ein Ziel und was hat er für Eigenschaften? Die philosophische Anthropologie fragt nach den Eigenschaften, die jeder Mensch hat, unabhängig von der Kultur, in der er lebt und von der Zeit, in der er lebt. Ob er also jetzt in der Antike gelebt hat oder heute. Aber natürlich ändern sich Menschenbilder auch und die Dinge, die in der Kultur geliefert werden und die zeitbedingt sind, haben einen Einfluss darauf. Wir haben ein Bild davon, wie sich der Mensch im Lebensverlauf entwickelt. Angesichts des demografischen Wandels und einer erhöhten Lebenserwartung ändert sich das aber. Als ich vor 35, 40 Jahren irgendwie gehört habe, ein Mensch ist gestorben, der 74 Jahre alt war, dachte ich, ist ja ein gutes Alter, das ist in Ordnung. Ist traurig, aber der hat sein Leben gelebt. Wenn wir das heute hören, jemand ist mit 74 Jahren gestorben, dann denken wir eher, fehlen eigentlich 10 Jahre. Also alles, was mit 7 anfängt, ist eigentlich noch nicht so weit. Und es sind immer ganz bestimmte Dinge damit verbunden, was in dem Lebensalter ist. Wir haben auch einen gesellschaftlich konstruierten Lebensverlauf, weil wir sagen, okay, man geht in die Schule, man macht die Ausbildung, dann hat man dieses Hightime der Arbeitstätigkeit mit 65 plus minus, geht man dann in die Pension und dann fangen 30 Jahre Freizeit an. Ja, müssen wir nicht vielleicht unseren Lebensverlauf auch ändern im Hinblick auf die verlängerte Lebenserwartung? Wir haben aber auch schon ein Menschenbild darüber, was der Beginn des Lebens bedeutet, der menschliche Embryo. Sie kennen bestimmt alle die hitzigen Diskussionen darüber, ob ein Schwangerschaftsabbruch, ein Mord, eine Tötung ist oder der Selbstbestimmung der Frau unterliegen sollte. Ob man genetische Diagnostik am Embryo durchführen darf, um danach zu entscheiden, ob er auf die Frau transferiert wird oder nicht, also eine Präimplantationsdiagnostik. Hat ein Embryo ganz am Anfang schon Menschenwürde und steht er unter dem Schutz unseres Rechtssystems oder kommt ihm ein moralischer Schutz zu oder wächst der moralische Schutz mit der Zeit der Entwicklung und der Entwicklung von Fähigkeiten, von Körperstrukturen, eben aber auch Schmerzempfindung oder der Möglichkeit, sich selbstständig zu bewegen und eine Sinneserfahrung nach der anderen mit hinzuzunehmen. Und Sie können diesen Streit um den Status, den moralischen Status des menschlichen Embryos mit ethischen Argumenten zwar diskutieren, aber sie können ihn eigentlich nicht lösen. Es gibt bisher für mich jedenfalls kein ethisches Argument, das zwingend, rational zwingend begründen würde, warum die eine Auffassung über den menschlichen Embryo triftiger ist, zutreffender, wahrer ist als die andere. Ich glaube, das sind genauso wie am Lebensende Streite, die zu Recht stattfinden, aber die letztlich etwas zu tun haben mit dem Menschenbild, das wir zugrunde legen. Ist der Mensch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele von Anfang an? Oder sagen wir, er besteht eigentlich aus zwei Entitäten, also aus einem Körper und einem Geist, wobei der Geist dann eben von einer anderen Art ist als die biologische Eigenschaft des Menschen. Das sind fundamentale Menschenbildfragen. Warum ist das wichtig, was wir über den Menschen denken? Barry Schwartz vom Swarthmore College in den USA hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich, indem er sagt, Theorien über den Kosmos ändern nicht den Lauf der Planeten, aber Theorien über den Menschen ändern die sozialen Institutionen und damit auch den Menschen selbst. Die Einteilungen des Lebensverlaufes, die wir in unserer Gesellschaft vorsehen, die Gesetze, die wir machen zum Umgang mit den Menschen, beispielsweise am Lebensanfang und am Lebensende, beeinflussen, was für ein Menschenbild wir haben und umgekehrt. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Daten, um Wesentliches über den Menschen zu erfahren. Ich möchte auf die Persönlichkeit des Menschen eingehen, denn wenn wir über das Menschenbild sprechen, dann ist es ja natürlich nicht nur die Gesundheit, es sind die Gefühle, es sind die seelischen Regungen. Es geht uns letztlich um die Identität des Menschen oder die Persönlichkeit des Menschen. Michael Kosinski hat mit anderen zusammen Algorithmen entwickelt, mit denen er aus öffentlich verfügbaren Daten das Persönlichkeitsprofil von Menschen errechnen kann. Das Besondere hier dran ist, dass er nicht mehr braucht als 300, maximal 300 Facebook-Likes. Und wenn Sie an die informierte Einwilligung denken, die Menschen, die diese Likes geben, die haben ja eingewilligt, das zu geben, weil sie ja gerne auch öffentlich kundtun, dass sie dieses Bild auf Facebook oder diese politische Botschaft auf Twitter oder so gut finden und unterstützen. Sie denken aber nicht in dem Moment daran, dass aus 300 Mal das Anklicken ein tiefes Persönlichkeitsprofil entwickelt werden kann. Ob sie Single sind oder in Beziehungen leben. Und es geht nicht um persönliche Daten, das steht da ja nicht. Ja, kein Name, kein Familienstatus, kein Wohnort, kein gar nichts. Ausschließlich die Likes. Welche politische Ausrichtung haben, ob sie demokratisch oder Demokrat oder Republikaner sind, welcher Bevölkerungsgruppe sie angehören, welcher Glaubensgruppe sie angehören, etc. All das kann aus diesen Facebook-Daten geschlossen werden. Das heißt, Dinge, die sie vielleicht bestimmten Menschen gegenüber bewusst gar nicht erwähnen wollen würden, weil sie sich so gar nicht zu erkennen geben lassen wollen. Aber der Algorithmus schafft es. Genauso geht es hier um Intelligenz, emotionale Stabilität und die sogenannten klassischen 5 Big Five, die 5 Faktoren, die eine Persönlichkeit ausmachen. Auch noch in der Weiterentwicklung ein interessanter Vergleich, wie gut der Algorithmus ist im Verhältnis zu ihrer unmittelbaren Umgebung. Sie sehen hier unten die Anzahl der Facebook-Likes und hier die Akkuratheit der Vorhersagen bzw. der Diagnostik ihrer Persönlichkeit, Diagnostik nicht im pathologischen Sinne, sondern das Erkennens ihrer Persönlichkeit im Vergleich zu einem Arbeitskollegen. Der Arbeitskollege ist so gut wie unter 10 Facebook-Likes. Also da findet man jetzt nicht so viel. Aber wenn Sie sich hier anschauen, dass schon bei 300 Facebook-Likes die Akkuratheit, die Präzision des Algorithmus genauso gut ist wie Ihr Partner und danach sogar noch besser wird, dann wird es einem schon ein bisschen unheimlich, dass man gar nicht auf eine Beziehungsebene gehen muss, sich gar nicht mit einem Menschen wirklich auseinandersetzen muss, sondern vom Algorithmus errechnet wird, auf der Basis künstlicher Intelligenz, die eben unterschiedliche Merkmale in den Bildern, die sie liken etc. zur Hilfe nehmen, um das auszurechnen. Gesichtserkennung ist in unserer Zeit ein ganz wesentlicher Faktor, der auch in China eine große Rolle spielt, wo durch Kameras im öffentlichen Raum Gesichter erfasst werden und anhand von Hunderten von Merkmalen im Gesicht, sonst keinen, auch ein differenziertes Persönlichkeitsprofil erhoben wird. Faceception ist so ein Beispiel eines Unternehmens, das eben auch für Unternehmen, wenn sie sich dort als Arbeitnehmer bewerben und einen Arbeitsplatz haben möchten, ein Persönlichkeitsprofil erstellen, um zu schauen, ob sie in das Profil dieses Unternehmens tatsächlich hineinpassen, von ihrer Managementfähigkeit, von ihrer Offenheit, von ihrer Kollegialität, Teamfähigkeit etc. Ein anderer Zugang ist die Sprache. Presire ist ein deutsches Unternehmen und sie sagen hier selber über sich in einem Satz, Presire hat gelernt, aus Kommunikation die Wirkungsweise, Emotionen und Eigenschaften eines Menschen vorherzusagen. Es geht also nicht eben um Blutdruck, um das Essensverhalten oder Fettsäuren oder solche Dinge, die wir ja gewohnt sind, dass sie im gesundheitlichen Bereich erhoben werden und jetzt nur deutlich genauer oder dauerhafter, kontinuierlich erhoben werden können. Hier geht es um unsere tiefen Überzeugungen, Gefühle, Ängste, Hoffnungen, Sorgen oder Freuden. Oscar Wilde sagte so schön, über den Pforten der antiken Welt stand, erkenne dich selbst. Über den Pforten unserer neuen Welt sollte stehen, sei du selbst. Was wir jetzt mit den Sensoren und den vielen Algorithmen tun, ist etwas, was Michael Moorstead genannt hat, erkenne dich selbst. Das heißt, welche Wege wählen wir jetzt, um ein Verhältnis zu uns selbst einzunehmen, zu anderen einzunehmen? Lasse ich so einen Algorithmus vor der Hochzeit über die Facebook-Likes meines Partners laufen, um zu schauen, ob ich ihn wirklich gut genug eingeschätzt habe und heiraten möchte? Was hat das für Folgen für den Menschen und die Gesellschaft? Nehmen wir allein mal den Arbeitsplatz. Es gibt zunehmend Anbieter, die umfangreiche Algorithmen und Tools zur Verfügung stehen, damit ein Arbeitnehmer beobachtet werden kann, Surveillance ist dann der Begriff. Hier ist es eins, das bei einer Arbeitsform eingesetzt wird, die ja nun auch zunehmend ja modern wird, nämlich in der Plattformökonomie. Diejenigen, die gar nicht mehr normal morgens zum Arbeitsplatz gehen und abends wieder nach Hause, sondern die auf der Plattform arbeiten und das für mehrere Arbeitgeber oder einfach mal zwischendurch oder zusätzlich oder so etwas. Nur wie kontrolliert man die denn eigentlich? Vielleicht geht man in einem Unternehmen mal durch die Fabrikhalle und schaut, ob die Leute da wirklich alle aufmerksam arbeiten. Hier aber bei der Plattformökonomie geht es nicht. Wie machen die das? Die fotografieren sie alle 10 Minuten über die Webcam. Die beobachten ihr Verhalten des Surfens, die beobachten ihr Verhalten, wie sie tippen und was sie tippen, also nicht inhaltlich, aber von der Geschwindigkeit her und welche Mengen sie pro Webseitenbesuch etc. tippen. Das Ganze wird in eine Timecard integriert, die alle 10 Minuten hochgeladen wird. Das Ganze kommt dann in ein Logbuch, das sowohl vom Arbeitgeber als auch von Ihnen eingesehen werden kann. Und dann werden Sie natürlich gescored. Dann wird gesagt, ob Sie das jetzt gut gemacht haben oder ob Sie das vielleicht noch optimieren könnten, ob Sie vielleicht nicht effizient genug waren. Das Ganze führt, wenn Sie das mal zusammennehmen mit der Persönlichkeitsprofilierung und solchen ausgeklügelten, aber letztlich technisch gar nicht so komplizierten Methoden der Surveillance, zu etwas, was man als Micro-Targeting bezeichnet. Das heißt, Sie haben ein individuelles Profil, vielleicht auch ohne den Namen des Einzelnen zu kennen, und können ihn dann aber wiederum mit ganz konkreten Botschaften versehen. Wo Sie es vermutlich alle herkennen, ist die Werbung im Internet. Ja, wenn Sie einmal nach einem Kleid gesucht haben, poppt dann eben auf den darauffolgenden Seiten auch immer irgendwie ein Kleid auf. Manchmal sind diese Algorithmen nicht so ganz klug und Sie kriegen nicht die guten Dinge. Aber wenn die sehr ausgeklügelt sind, dann kriegen Sie schon die Angebote, die zu Ihnen irgendwie passen. Und wo es dann nur noch einen Klick weit weg ist, damit Sie dann dort tatsächlich kaufen. Also die Werbeindustrie bringt diese Entwicklungen ganz weit nach vorne, aber es bezieht sich eben auch auf potenzielle Wählerschaften. Das heißt, wir gehen hier auch in den Bereich des Politischen hinein. Sie alle kennen den Skandal, dass Cambridge Analytica von Facebook die Daten abgriff und damit, so wie man sagt, den Brexit herbeigeführt hat und aber auch die Wahl von Trump ermöglicht hat, indem eben Wähler über Microtargeting manipuliert worden sind. Und Sie hören immer wieder von Fake News, Hate Speech und so weiter und von den Bots, die eben auf den sozialen Medien dann die Nachrichten streuen, ohne dass überhaupt ein Mensch dahinter steht, obwohl es wie ein menschlicher Account Ihnen erscheint, weil wir noch keine Pflicht dazu haben, dass Bots sich zu erkennen geben und Sie merken, dass Sie wirklich eine Nachricht von einem Bot erhalten haben. Aber das Microtargeting zusammen mit dieser tiefen Persönlichkeitsprofilierung heißt eben gar nicht, dass da etwas Kriminelles passieren muss, damit Sie so gezielt angesprochen werden können, sondern die kennen Sie einfach so gut, dass Sie auch die zutreffenden Botschaften so streuen können, dass Sie aber in Ihrem Wahlverhalten manipuliert werden, weil Sie nur mit den Informationen gefüttert werden, die dann eben für diese Partei oder für den oder jenen Kandidaten günstig sind. Christopher Wiley war der Whistleblower von Cambridge Analytica, der das Ganze in die Öffentlichkeit getragen hat. Und was er beschreibt, ist, dass wir in den sozialen Medien und in unserem Verhalten, im Online-Verhalten, im Internet, letztlich segmentierte Monokulturen schaffen. Das heißt, es gibt Gruppen von Menschen, die immer mit denselben Dingen angesprochen werden. Es gibt diese Echoräume. Man hört gar nicht mehr das Fremde, das Andere, das Überraschende, sondern man wird in den Algorithmen in einen Entscheidungs- und Handlungsraum hineingeführt, der nur das eigene Persönlichkeitsprofil bedient. Man wird nicht mehr gestört, man reibt sich nicht mehr an etwas. Aber was bedeutet das für eine Demokratie? Das bedeutet, dass Pluralismus ausgehebelt wird. Pluralismus ist aber das, woraus eine Demokratie lebt. Sie lebt aus der Debatte, sie lebt aus der Auseinandersetzung mit den Meinungen, die man nicht vertritt. Sie lebt daraus, dass man eigene Meinungen weiter durchargumentieren muss, weil man sich anderen Meinungen irgendwie stellen muss und damit in die Auseinandersetzung geht. Besonders schwierig wird das im chinesischen Raum. Ich bin froh, dass die Zeitungen das nach und nach jetzt doch vermehrt aufnehmen, denn ab 2020 soll es verpflichtend werden, die Millionen von Gesichtserkennungskameras, die in China aufgestellt werden, plus einer lückenlosen Beobachtung des Internetverhaltens und das nicht nur ohne Inhalt, sondern inklusive Inhalt, wird dazu genutzt, vom Staat Punktwerte zu verteilen, einen Score zu verteilen und die Menschen, jeden einzelnen Bürger zu bewerten. Und aus dieser Bewertung folgt etwas. Es folgt daraus, auf welche Schulen sie ihre Kinder schicken können, ob sie Versicherungen abschließen können und wenn ja, zu welchem Tarif, ob sie ins Ausland reisen dürfen, ob und wo sie ein Haus bauen dürfen, etc. Das heißt, dieser Score führt dazu, dass vom Staat an die Bürger Lebenschancen verteilt werden. Für unsere westlichen Vorstellungen ist das zutiefst erschreckend. Ich halte es auch für eine Verletzung der Menschenwürde nach unseren Maßstäben, weil Menschen vom Staat bewertet werden. Die bekommen eigentlich einen Preis und es wird nicht mehr wahrgenommen, dass sie eine Würde haben und freie, autonome Menschen sind, die sich in einer Gesellschaft organisieren, aber nicht vom Staat gelenkt werden und Lebenschancen zugeteilt bekommen. Der Europäische Ethikrat hat nicht zuletzt vor dem Hintergrund, aber natürlich auch vor dem Hintergrund der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Datensammlungen insgesamt im März diesen Jahres eine Stellungnahme herausgegeben zur Ethik der künstlichen Intelligenz, Robotik und sogenannter autonomer Systeme, also auch autonomer Waffensysteme etc. Und er hat diese neuen Prinzipien aufgestellt, von denen er der Überzeugung ist, dass nach diesen Prinzipien unsere Zukunft, unsere Gesellschaft auch im Hinblick auf die technologische Entwicklung gestaltet werden sollte. Da steht die Menschenwürde an oberster Stelle. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass ich als Mensch weiß, ob mich im Internet ein Mensch oder ein Bot anspricht. Jetzt werden wir hier in diesem Raum alle unterschiedliche Menschenbilder vermutlich haben. Wir werden einen überlappenden Bereich haben, wo wir uns einig sind, aber wir werden an der einen oder anderen Stelle andere Dinge in den Vordergrund stellen. Es ist auch nicht so, dass in der Entwicklung des Menschenbildes von der Antike und noch früher bis heute sich jetzt die Menschenbilder immer abgelöst hätten, aber je nach Epoche standen andere Dinge im Vordergrund. Im Mittelalter war es mehr der Mensch, der von Gott stammt, und der sich einordnet in eine größere Vorstellung von Kosmos und Natur. In der Renaissance, in der Neuzeit, wurde dann das Augenmerk auf den Menschen als Mittelpunkt gestellt und er kam plötzlich als das Autonome, als das freie Wesen in den Blick im Humanismus, wobei dann in der Aufklärung vor allen Dingen die Vernunftbegabung des Menschen und seine Fähigkeit, sich selber Gesetze und Regeln zu geben, im Vordergrund stand. Ich habe jetzt hier mal ein paar Elemente aufgeführt, die ich auch aus dem Bereich der philosophischen Anthropologie für ausgesprochen wichtig halte, damit wir sie uns vor Augen führen, um dann eben auch die Zukunft unseres Umgangs mit Daten oder unserer Sichtweise auf uns selbst und auf das Weltverhältnis zu reflektieren. Und das fängt dabei an, dass wir alle Geschöpfe sind. Wir sind geschaffen worden, für Christen und Vertreter anderer Religionsgemeinschaften, als Ebenbild Gottes, von Gott geschaffen. Aber wir verdanken uns keinem Menschen. Wir sind nicht produziert worden von Menschen. Das wird gerade in Frage gestellt durch etwas, was Sie vermutlich auch in den Zeitungen gelesen haben, dass in China von einem Forscher behauptet wird, er hätte die Gene von Embryonen verändert und es sind nun Zwillinge geboren worden, die eben gegen eine HIV-Erkrankung immun sein sollen. Da wird eine Grenze überschritten hin dahin, dass sich nun der eine Mensch dem anderen in seiner biologischen Art und Weise auf die Welt zu kommen verdankt. Wie ist das, wenn sich das weiterentwickelt? Da wird dann vielleicht die Augenfarbe ausgesucht. Es werden bestimmte Krankheiten, also krankheitsverursachende Gene, so verändert, dass diese Krankheit nicht ausbricht. Dieses Spektrum allein zeigt schon aus, dass die Vermeidung von Krankheit ja vielleicht noch, wenn es in sicherer Weise erfolgen kann, bei vielen auf Zustimmung stoßen würde. Aber wenn es darum geht, jetzt den idealen Nachkommen zu schaffen, nach meinen persönlichen Vorstellungen, dann ist doch der überwiegende Teil der Menschheit sehr zurückhaltend, damit einen solchen Menschen zu konstruieren. Stichwort Designerbaby. Aber darüber müssen wir uns auseinandersetzen, müssen uns darüber unterhalten und streiten, was wir Forschern erlauben wollen, inwiefern sie tatsächlich solche Techniken nach vorne treiben, damit wir nachher unsere Embryonen in ihren Genen so verändern, dass sie mit bestimmten gewünschten Eigenschaften auf die Welt kommen. Was aber die Geschöpflichkeit, egal ob man jetzt einen religiösen Hintergrund hat oder nicht, auch zeigt, ist ja, dass wir von vornherein Beziehungswesen sind. Keiner von uns konnte allein auf die Welt kommen oder kann auch nur wirklich alleine leben. Das heißt, eine Auffassung von Autonomie, die ganz ausschließlich auf das Individuum konzentriert ist und es quasi wie so ein solipsistisches Element sieht, was ganz unabhängig von allem anderen entscheiden kann, ist eigentlich dem Menschen gar nicht gemäß, sondern der Mensch ist immer auch ein soziales Wesen. Wir erkennen uns nur in den Augen der anderen, durch die Reaktion auf uns, dadurch, dass wir merken, wie wir auf andere wirken, wie wir zurück angeschaut werden. Wir sind aber auch der Überzeugung, jedenfalls nach einem christlichen und auch humanistischen Menschenbild, dass der Mensch ein freies und autonomes Wesen ist. Er hat die Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie er das möchte, solange er nicht in die Freiheit der anderen eingreift. Das heißt aber auch, dass die Gesellschaft die Verantwortung hat und der Staat, Rahmenbedingungen gesellschaftlichen Zusammenlebens zu gestalten, die den Menschen dieses freie und autonome Leben ermöglichen. Der Mensch ist ein kreatives Wesen, ein schöpferisches Wesen. Wir leben nicht einfach nur einen Plan ab und haken irgendwie ab, dass wir dies und das und jenes geschafft haben, sondern wir möchten unser Leben weiterentwickeln. Wir möchten uns auch mal selber überraschen können oder andere überraschen können. Wir möchten, dass das Leben lebendig ist. Der Mensch ist aber auch fehlbar. Zur Freiheit gehört notwendigerweise, dass man auch scheitern kann. Freiheit führt nicht immer nur dazu, dass alles gelingt. Wir können uns für das Gute und wir können uns für das Böse entscheiden. Manchmal haben wir nur sehr schwer die Wahl, können uns nur für das geringere Übel entscheiden. Aber das heißt, wir sind auch abhängig davon, dass andere Menschen uns vielleicht verzeihen, dass sie das entschuldigen, dass sie uns trotzdem annehmen. Auch wenn wir etwas falsch gemacht haben, auch wenn wir schlechte Eigenschaften haben und wenn wir vielleicht nicht so gelingen, wie wir uns das selber wünschen würden. Der Mensch ist verletzlich. Das heißt, wir sind nicht perfekt. Wir werden notwendigerweise krank, vielleicht durch neue Techniken ein bisschen später oder vielleicht können wir die eine oder andere Krankheit vermeiden. Aber wenn wir der Vorstellung hinterherlaufen, wir könnten perfekt sein, wir könnten immer nur gut sein, wir könnten immer nur gesund sein, wir könnten alles optimieren, dann überfordern wir uns. Nicht zuletzt führt auch ein überzogener Optimierungs- und Perfektionswahn nicht selten zu psychischen, emotionalen Problemen, weil man notwendigerweise an diesem Anspruch scheitern muss als Mensch. Also wenn man nicht diese Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit und Verletzlichkeit mit in das Menschenbild hineinnimmt, überfordert man sich von Anfang an. Und wir müssen uns darüber unterhalten, inwiefern wir den Menschen wirklich als eine Einheit aus Körper, Geist und Seele ansehen oder ob wir wie Transhumanisten das tun, denken, wenn wir jetzt mal so weit mit dem Computer sind, dass wir unser Gehirn und alle Erinnerungen und alle Verknüpfungen, die da stattgefunden haben im Laufe des Lebens, auf einen Computer runterladen kann und der Körper dann tot ist, dass wir dann als Persönlichkeit trotzdem noch weiter existieren in diesem Computer. Aber bin ich das dann noch in dem Computer? Stimmt das, dass nur das, was in meinem Gehirn ist, mich ausmacht? Mit es mal zusammenfassen, es ist natürlich jetzt notwendigerweise ein bisschen pointiert zusammengefasst. Wir gehen in ein Eigen- und Weltverhältnis der Verobjektivierung ein, indem wir versuchen, etwas in Daten zu beschreiben und darzustellen und damit aus dem Subjektiven zu lösen. Statt uns die Welt und uns selbst durch Resonanzverhältnisse, durch Beziehungsverhältnisse anzueignen. Viele von uns haben, alle von uns, denke ich, hoffe ich, haben die Erfahrung gemacht, dass das, was wir wirklich sinnvoll finden, was uns erfüllt, was uns beflügelt, im Überschuss dessen liegt, was wir eigentlich nicht mehr beschreiben können, was uns in einem Moment geschenkt wird. Das Zweite ist, dass wir in eine Preisordnung der Differenz hineinlaufen, statt in einer Würdeordnung der Gleichheit zu bleiben im Menschenbild. Selke spricht von einer rationalen Diskriminierung. Die objektivierten Daten sortieren die Gesellschaft nach unterschiedlichen Gruppierungen, an die ja dann, man muss ja nicht erst an China denken, es gibt ja auch schon vorher Dinge im Versicherungswesen und so, wo man Gruppierungen zusammenstellt, wo anhand von objektiven Daten Unterschiede festgemacht werden, die Menschen dann klassifizieren. Das Dritte, was als Paradigmenwechsel ansteht, ist die Bewertungsgesellschaft statt der Wertschätzungsgesellschaft. Also vielleicht müssen wir aufpassen, dass indem wir an alles ein Preisschild kleben, indem wir an alles irgendwie eine datengestützte Beschreibung und eine algorithmengestützte Errechnung von Persönlichkeiten hängen, dann vergessen, den Menschen eben in seiner Fehlbarkeit, Verletzlichkeit auch wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und enden möchte ich mit einem schönen Essay von Max Frisch, der sagte, es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in allen seinen möglichen Entfaltungen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Medizinethikerin Christiane Wopen über unser Menschenbild im Zeitalter der Datafizierung. Sie hat ihren Vortrag am 11. Dezember 2018 an der Universität Köln gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Gesund wie nie.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Unser zweiter Vortrag stammt aus der gleichen Vorlesungsreihe. Es geht um die Frage, welche Rolle psychische Erkrankungen für unser Selbstbild spielen. Nathalie Oechsle ist Juniorprofessorin für Sozialpsychiatrie an der Uniklinik Ulm. Sie erforscht, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft stigmatisiert werden. Ihr Vortrag hat den Titel Verrückt. Stigmatisierung und psychische Erkrankung. Sie hat ihn am 20. November 2018 an der Universität Köln gehalten.
Wer in unserer Gesellschaft psychisch erkrankt, ist eben nicht nur durch die Symptomatik belastet, sondern eben auch durch die Stigmatisierung, das heißt die negativen Reaktionen anderer und auch vielleicht die eigenen Schamgefühle über die Diagnose. Die Stigmatisierung psychischer Erkrankung wird deswegen oft auch als die zweite Erkrankung beschrieben, weil sie die Belastung für die Betroffenen doch recht stark erhöht. Menschen mit psychischen Erkrankungen sind nicht verrückt, doch sie sind in unserer Gesellschaft oft entrückt. Und warum das so ist, was die Konsequenzen sind und wie man gegen das Ganze vorgehen kann, das sind die Fragen, denen ich mit meinem heutigen Vortrag auf den Grund gehen möchte. Ich möchte mit der Frage beginnen, was Stigma eigentlich ist. Das ist ein Wort, das heutzutage sehr häufig verwendet wird. Und es ist oft immer gar nicht so ganz klar, was Stigma ist und wo Stigma seinen Ursprung hat. Sie haben jetzt 5 Bilder von 5 ganz unterschiedlichen Personen gesehen. Wahrscheinlich war Ihnen manche Person eher bekannt oder sympathisch, andere eher fremd oder unsympathisch. Ihr Gehirn hat Ihnen da automatisch Informationen geliefert, obwohl Sie die Person ja eigentlich überhaupt nicht kennen. Diese automatische Informationslieferung in unserem Alltag, wenn wir anderen Menschen begegnen, ist was sehr Alltägliches, was sehr häufig auftritt. Das ist ein Prozess, den wir bewusst oftmals gar nicht so wahrnehmen, der läuft automatisch ab und er hilft uns auch so ein Stück weit in sozialen Interaktionen relativ schnell Infos über andere Personen zu bekommen. Das Problem ist, dass diese Einteilung von Menschen in soziale Gruppen, dass die auch fehleranfällig ist. Wenn ich mich jetzt auf der Straße bewege und da kommt ein Mann auf mich zu, der hat vielleicht eine Glatze und ein orangefarbene Gewänder an und fragt mich um Geld, dann stecke ich den automatisch in eine andere Schublade, also so in eine Kategorie, die ich in meinem Kopf habe, als vielleicht ein Mann, der mich auch nach Geld fragt, aber der zerrissene Kleidung anhat und irgendwie unrasiert wirkt oder ungewaschen wirkt. Und auch wenn ich das nicht möchte, das sind so Prozesse, die laufen automatisch und unterbewusst ab. Man kann sich die natürlich auch bewusst machen. Ich könnte dann versuchen, obwohl ich mir diesen Stereotypen, die ich dann in meinem Kopf habe, bewusst bin, mich jetzt nicht den entsprechend zu verhalten. Wenn ich mir den Stereotypen aber gar nicht bewusst bin, dann werde ich natürlich auch entsprechend auf diese Menschen reagieren, weil ich sie einfach einer bestimmten sozialen Gruppe automatisch zugeordnet habe. Und das wird eben dann vor allem zu einem Problem, wenn eine Mehrheit einer Minderheit negative Eigenschaften zuweist. Dann kommt es nämlich zur Diskriminierung. Und dieses Phänomen tritt eben auch auf im Bereich der psychischen Erkrankungen. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden auch als eine abgrenzbare soziale Gruppe wahrgenommen. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit unserem medizinischen System zu tun. Psychische Erkrankungen sind ja erstmal nichts, was man so einfach in Kategorien einteilen kann, sondern im Normalfall ist es ja ein Kontinuum. Aber in unseren Köpfen funktioniert das so auf diese Art und Weise. Also entweder ist jemand psychisch krank oder ist es halt nicht. Dazwischen gibt es nicht so viel. Und das ist ein Problem, weil diese Schublade psychische Erkrankungen mit negativen Stereotypen assoziiert ist. Also zum Beispiel, dass Menschen mit einer Depression faul sind oder dass Menschen mit einer Schizophrenieerkrankung gefährlich sind. Und das ist unfair, weil auf die allermeisten Personen in diesen sozialen Gruppen treffen diese Stereotype überhaupt nicht zu. Nun sind psychische Erkrankungen oftmals nicht sichtbar. Also es gibt ja auch stigmatisierte Identitäten, die relativ offensichtlich sind. Also zum Beispiel, wenn jemand obdachlos ist oder wenn jemand nicht aus Deutschland kommt, sondern eine dunkle Hautfarbe hat. Das ist sehr offensichtlich und dann kann man vielleicht auch den Prozess nachvollziehen. Okay, man sieht, der gehört dieser sozialen Gruppe an. Es kommt zur Stigmatisierung. Bei psychischen Erkrankungen läuft das anders, denn die sind nicht offensichtlich sichtbar. Und da gibt es wieder eine Theorie von zwei relativ bekannten Stigma-Forschern aus den USA. Und das ist die sogenannte Labeling Theory. Auf Deutsch nennt man das auch Etikettierung oder Abstempelung. Und diese Theorie besagt, dass Menschen durch gewisse Verhaltensweisen oder bestimmte Faktoren, die offensichtlicher sind, eben dann dieser sozialen Gruppe zugewiesen werden. Und im Bereich der psychischen Erkrankungen geschieht es eben ganz stark über die Behandlungsaufsuche. Also in dem Moment, wo jemand offiziell in Behandlung ist, nimmt er sich selbst eher als Teil dieser sozialen Gruppe wahr und wird auch von außen, wenn bekannt ist, dass diese Person sich Hilfe sucht für eine psychische Erkrankung, der sozialen Gruppe zugeordnet. Und auch diese Etikettierung passiert jetzt wieder auf diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also entweder bekommt eine Person diesen Stempel, diese Etikettierung, oder eben nicht. Das heißt, man hat eine ganz heterogene Gruppe und die wird aber in eine Schublade gesteckt und denen werden all diese Stereotype zugewiesen, ob die jetzt zutreffen oder auch nicht. Und durch diese Eingruppierung in diese soziale Gruppe kommt es eben dann zu einer negativen Behandlung. Es kommt zu Benachteiligung und das heißt zu Diskriminierung. Das heißt, es ist so eine systematische Benachteiligung von einer sozialen Gruppe. In der Forschung unterscheiden wir verschiedene Formen der Stigmatisierung. Um das Phänomen zu verstehen, teilen wir das in der Forschung eben in drei Bereiche ein. Es gibt einmal die öffentliche Stigmatisierung. Das heißt, das ist das, was von außen kommt. Die negativen Einstellungen, das negative Verhalten, das die Menschen von außen erleben. Dann gibt es Selbststigma. Selbststigma beschreibt die Selbstabwertung. Also es kann dazu kommen, wenn eine betroffene Person sich selbst als Mitglied dieser sozialen Gruppe wahrnimmt und den Stereotypen zustimmt, dass es in der Folge dann zu einer Selbstabwertung kommt. Und Selbststigma hat sehr, sehr viele wirklich stark negative Konsequenzen. Und dann gibt es noch strukturelles Stigma. Das sind alle Abläufe und alle Regeln in unserer Gesellschaft, die Menschen mit psychischen Erkrankungen systematisch benachteiligen. Also wenn systematisch zum Beispiel der Zugang zu einem bestimmten Job verwehrt wird oder wenn Versicherungen bestimmte Abläufe oder Regeln haben, die eben Menschen mit psychischen Erkrankungen systematisch benachteiligen. Das Schema hier beschreibt, wie aus Stereotypen Diskriminierung entsteht. Also ein Stereotyp, das habe ich vorher schon erklärt, wäre zum Beispiel, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung gefährlich sind. Wenn jetzt dieses Stereotyp als wahr beurteilt wird und eine emotionale Reaktion auftritt, spricht man auch von einem Vorurteil. Also zum Beispiel, man denkt dann, ich glaube, Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind tatsächlich gefährlich und reagiert dann vielleicht mit Angst. Und Diskriminierung wäre dann eine negative Verhaltensreaktion, also dass man sich von Menschen mit psychischen Erkrankungen dann eher fernhält, wenn man denkt, die sind gefährlich, da halte ich lieber Abstand. Woher kommen diese Stereotype? Also man könnte ja annehmen, dass wir in modernen Zeiten leben, wo es Richtlinien gibt, wie man über psychische Erkrankungen berichten darf und wie nicht. Und dass das Ganze vielleicht besser wird. So ein typisches Beispiel, in dem Menschen mit psychischen Erkrankungen systematisch verzerrt dargestellt werden, sind Horrorfilme. Das ist halt so ganz typischerweise, dass der Mörder dann natürlich eine Person ist, zum Beispiel mit einer Schizophrenieerkrankung. Aber auch in Zeitungsberichten findet diese systematische, verzerrte Darstellung statt. Also ein recht aktuelles Beispiel ist der Germanwings-Absturz im März 2015. Der Pilot, der diesen Flug zum Absturz gebracht hat, hatte eine psychische Vorerkrankung, der hatte eine Depression, war deswegen in Behandlung. Und das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim hat im Zusammenhang mit diesem Flugzeugabsturz 250 Zeitungsartikel analysiert auf deren Inhalt und fand eben, dass in einem Drittel dieser Zeitungsartikel eben ganz deutlich stigmatisierende Worte verwendet wurden. Also da waren so Aussagen wie verrückter Pilot, Wahnsinn oder auch schwer gestört. Und weiterhin, was auch noch ein ganz großes Problem war, war, dass in zwei Drittel dieser Zeitungsartikel so eine kausale Verknüpfung zwischen der psychischen Erkrankung und dem Flugzeugabsturz dargestellt wurde. Und das ist natürlich ganz gefährlich, weil dieses Bild, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen gefährlich sind, dadurch ganz stark verstärkt wird. Und es hätte eben zumindest darauf hingewiesen werden müssen, dass das typischerweise nicht der Fall ist. Also es gibt Statistiken, die zeigen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen eher Opfer von Gewalt sind, als dass Gewalt von ihnen ausgeht. Also es ist wirklich kein typisches Bild dieser Erkrankung. Und das wurde halt in den Medien einfach ganz falsch dargestellt. Und es ist gefährlich. Es gab ja im Nachgang dieses Flugzeugabsturz gab es ja ganz viele Diskussionen dann, welche Jobs Menschen mit einer Depressionserkrankung machen dürfen und welche nicht. Also dürfen sie Taxifahrer sein, dürfen sie Lokführer sein? Und es ist wirklich eine sehr gefährliche Diskussion, weil dann eine Gruppe, von der keine Gefahr ausgeht, systematisch in der Gesellschaft diskriminiert wird. Und da haben die Medien ganz einfach auch einen Auftrag, da ehrlich und faktenbasiert zu berichten. Und so wie ich das einschätze, tun sie das in sehr vielen Fällen nicht. Ja, es gibt so vier typische Bilder, die in den Medien so erzeugt werden. Also Menschen mit psychischen Erkrankungen sind entweder gefährliche Irre, zu denen man besser auf Distanz geht. Sie sind rebellische Freigeister, für die man Entscheidungen autoritär treffen muss, weil sie selber dazu nicht in der Lage sind oder sich nicht genügend rationale Gedanken machen. Oder sie haben so rührend kindliche Wahrnehmung der Welt, also dass man sich so wie Kinder um sie sorgen muss. Also es geht so in Richtung der Inkompetenz. Und das vierte, was noch oft auftritt, ist einfach die Verantwortlichkeit, also dass man den Menschen die Verantwortung für die Erkrankung zuschreibt. Und man muss sich das nur mal vorstellen, es würde sich ja auch niemand hinstellen und sagen, jemand, der eine Asthmaerkrankung hat zum Beispiel, das müsste er einfach nur tiefer einatmen, dann bekäme er mehr Luft. Aber wenn eine Person eine Depression hat, dann heißt es halt oft, ja, der müsste ja nur mal irgendwie an die frische Luft gehen oder sich mal zusammenreißen, dann wäre ja wieder alles okay. Dann nochmal zu der Frage, ob es besser wird. Also hat da in den vergangenen Jahren eine Veränderung stattgefunden? Diese hier dargestellten Daten, die stammen aus einer Studie aus dem Jahr 2012. Kollegen aus Greifswald haben sich mal alle bisherigen Studien, die es zu dem Thema gab, angeschaut und zusammengefasst, wie sich die soziale Akzeptanz in der Gesellschaft verändert in verschiedenen Ländern. Und sie haben dann festgestellt, dass es mitnichten eine Verbesserung gab. Also alle haben eigentlich eher so erwartet, dass es jetzt besser geworden ist, weil man ja doch versucht hat, die Situation zu verbessern. Aber man hat dann festgestellt, dass im Bereich der Depressionserkrankungen hat sich gar nichts geändert und im Bereich der Schizophrenieerkrankungen ist es sogar schlechter geworden. Also da wollen die Leute sogar mehr soziale Distanz, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und es wird vermutet, dass das daran liegt, dass man eben in den letzten 20 Jahren, wobei seit 5 Jahren macht man das jetzt nicht mehr so stark, aber davor hat man ganz stark versucht, psychische Erkrankungen mehr einer körperlichen Erkrankung zuzuschreiben, also irgendeiner chemischen Imbalance im Kopf. Also diese neurobiologischen Krankheitsmodelle sind da immer stärker auf dem Vormarsch gewesen. Man hatte einfach die Hoffnung, dass sich dadurch Stigma reduziert. Es gab auch positive Effekte, also Erkranken wird aufgrund des neurobiologischen Modells oder auch genetischer Erklärung psychischer Erkrankung weniger Schuld zugewiesen und Betroffene suchen sich auch mehr Hilfe, aber es entsteht dadurch auch gleichzeitig eben eine größere Angst und ein größerer Wunsch nach sozialer Distanz, weil angenommen wird, ja, die Krankheit steckt in denen drin, das ist was nicht änderbar ist, das haben die nicht unter Kontrolle und dadurch entsteht einfach so eine erhöhte Annahme dass man sich da eher fernhalten sollte und Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach gefährlich und unberechenbar sind. Es gibt sehr viele Konsequenzen der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben grundsätzlich verringerte Chancen in Bezug auf Bildung und Arbeit. Sie haben ein größeres Risiko für Arbeitslosigkeit und Armut. Und sie haben es auch schwerer, soziale Kontakte zu knüpfen und zu erhalten. Ich habe auf den Folien mal zwei Studien dargestellt. Das ist einmal links eine Untersuchung aus dem Jahr 2009 und rechts aus dem Jahr 2013. Links wurden Menschen in 27 Ländern mit einer Schizophrenieerkrankung zu deren Benachteiligungserfahrungen befragt. Und rechts wurde die gleiche Studie wiederholt, aber diesmal mit Menschen, die eine Depressionserkrankung hatten. Und es hat sich eben gezeigt, also wenn man diese Prozentangaben zusammennimmt, dass im Bereich der Schizophrenieerkrankungen 80% der Betroffenen in mindestens einem Lebensbereich von einer Benachteiligung berichten, also der Großteil. Für Depressionserkrankungen sind die Zahlen nicht ganz so hoch, aber doch in einem ähnlichen Bereich. Ich glaube, die lagen so um die 70%. Die hier dargestellten Ergebnisse sind der Durchschnitt über 27 beziehungsweise 35 Länder. In Deutschland wurden auch Personen befragt und Deutschland hat sich so im Mittelfeld bewegt. Also es war nicht ganz schlecht, aber es war auch nicht ganz gut. Also auch in Deutschland ist Stigmatisierung ein Problem. Dann kommen wir zum Selbststigma. Das habe ich vorher schon angesprochen. Die meisten Menschen mit psychischen Erkrankungen sind sich den Stereotypen, die es über die jeweilige Erkrankung gibt, bewusst. Und es kann eben dazu kommen, dass eine erkrankte Person diesen Stereotypen auch zustimmt, auf sich selbst anwendet und in der Folge es dann zu einer Abnahme des Selbstwertgefühls kommt. Selbststigma ist ganz stark assoziiert mit Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und dem sogenannten Why-Try-Effekt. Und der beschreibt einfach so einen Zustand, in dem man ja so den Lebensmut verliert und einfach nicht mehr sieht, wozu man sich anstrengen sollte, wenn man das Gefühl hat, das bringt ja eh nichts, das hat alles sowieso keinen Wert. Und das wirkt sich dann zum Beispiel auf sowas wie Jobsuche oder auch die Suche nach Unterstützung im Gesundheitssystem aus. Selbststigma ist außerdem sehr schädlich für den Verlauf psychischer Erkrankungen. Also wir konnten in zwei Studien nachweisen, dass Selbststigmatisierung bis zu 2 Jahre später Suizidalität erhöht und Recovery reduziert. Also Recovery ist so, geht so in die Richtung Gesundung. Es beschreibt aber jetzt nicht unbedingt nur die Abnahme der Symptomatik, sondern auch einfach das Gefühl, dass man trotz der psychischen Erkrankung ein selbstbestimmtes, unerfülltes Leben führen kann. Stigma ist weiterhin eine Behandlungsbarriere. 1/4 der Menschen mit psychischen Erkrankungen, die in der Studie teilgenommen haben, es war eine repräsentative Studie, haben sich in den letzten 12 Monaten Hilfe gesucht oder Hilfe in Anspruch genommen. Das heißt, 75% haben das nicht getan. In diesen 75% gibt es natürlich einige, die wollen vielleicht auch gar keine Unterstützung und sagen, habe ich schon probiert, bringt mir nichts. Aber da gibt es mit Sicherheit auch einige, die wollen eigentlich Unterstützung und entweder von sich aus suchen sie sich die Hilfe nicht oder es sind vielleicht auch gar keine Therapieplätze zur Verfügung und sie warten irgendwie seit 8 Monaten auf einen Therapieplatz. Also Stigma ist eine wichtige Behandlungsbarriere und wir wissen, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgrund von Stigma zum einen weniger Hilfe suchen. Und ein weiter wichtiger Grund, warum Stigma die Behandlungsaufsuche reduziert, ist die Etikettierung. Wenn sich eine Person Hilfe sucht und offiziell im Gesundheitssystem als psychisch krank gilt, dann steigt natürlich die Gefahr für Stigmatisierung. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Barriere. Also wenn eine Person anfängt, Symptome einer psychischen Erkrankung zu haben, schlecht schläft, seit Wochen irgendwie sich einfach nicht mehr gut fühlt, dann ist so, der Behandlung der psychischen Erkrankung kann darunter leiden, aber auch wenn jetzt eine Person mit einer psychischen Erkrankung zusätzlich ein körperliches Problem hat, kann die Behandlung dieser körperlichen Erkrankung schlechter sein. Also es gibt Studien, die zeigen, dass es zum Beispiel sogar im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen da zu einer schlechteren Behandlung kommt. Eine Person mit einer psychischen Erkrankung geht ins Krankenhaus, weil sie irgendwie Schmerzen in der Brust hat und wird dort nicht ernst genommen und es wird auf die psychische Erkrankung geschoben und eigentlich liegt da ein Herzinfarkt zugrunde. Das ist mit Sicherheit kein Fall, der jetzt irgendwie alltäglich ist, aber es gibt eben solche Fälle, wo davon berichtet wird. Ja, jetzt habe ich ganz lang darüber gesprochen, wie schrecklich Stigma ist und wie negativ die Konsequenzen sind. Deswegen will ich jetzt auch noch so drüber sprechen, was man denn dagegen tun kann. Also so ein bisschen optimistische Enden, sage ich mal. Ich habe es vorher gesagt, es gibt drei Formen der Stigmatisierung: öffentliches Stigma, Selbststigma und strukturelles Stigma. Und auch in den Interventionen unterscheidet man nach diesen drei Formen. Zum Abbau vom strukturellen Stigma gibt es einmal politische Initiativen, also zum Beispiel, dass mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden für die Versorgung psychischer Erkrankungen, dass sich Gesetzgebungen ändern, also zum Beispiel, dass es ein besseres Antidiskriminierungsgesetz gibt oder ein ganz spezielles, das sich auf psychische Erkrankungen spezialisiert. Und auch der Protest gehört da dazu. Und Protest beschreibt einfach, dass Betroffene selbst oder auch andere Interessensgruppen einfach öffentlich aufmerksam machen auf die Stigmatisierung. Weil es halt auch so ein Thema ist, psychische Erkrankung, grundsätzlich wird nicht gern drüber gesprochen. Und über Stigmatisierung ist mein Eindruck, wird noch viel weniger gesprochen. Auch zum Abbau von öffentlichem Stigma gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist Protest. Da gibt es relativ wenig Forschung dazu, wie Protest wirkt. Dann gibt es Education. Das heißt, man versucht über Bildung, über die Medien falsche Stereotype abzubauen. Also zum Beispiel könnte man in den Medien einen Artikel drüber schreiben, dass diese Annahme, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen gefährlich sind, dass die falsch sind. Education hat positive Effekte auf den Abbau von Stigmatisierung, die sind aber, so wie der Forschungsstand derzeit ist, leider eher gering. Die besten Effekte findet man derzeit für kontaktbasierte Interventionen. In kontaktbasierten Interventionen treffen Betroffene und Personen der Allgemeinbevölkerung aufeinander. Und durch dieses sich gegenseitig kennenlernen, werden eben Stereotype abgebaut. Das heißt, man merkt dann, Moment mal, meine Einstellung, dass Menschen mit Depressionen ja einfach nur faul sind, die stimmt ja gar nicht. Kontakt kann persönlich stattfinden, da findet man die besten Effekte, aber der Kontakt kann auch per Video stattfinden. Also auch zum Beispiel ein YouTube-Video könnte Stigmatisierung in der Bevölkerung abbauen. Ein bisschen weniger stark, als wenn der Kontakt persönlich ist, aber es funktioniert auch dann noch. Und wichtig ist auch noch darauf zu achten bei kontaktbasierten Interventionen, dass wenn man sich jetzt auf eine spezielle Gruppe reduzieren möchte, zum Beispiel unter Polizisten, dann ist es ganz hilfreich, wenn diese betroffene Person auch ein Polizist ist. Also das heißt, es würde dann ein Polizist, der mal eine psychische Erkrankung hatte, würde anderen Polizisten in einer Station eben von seinen Erfahrungen berichten und dadurch deren negative Einstellungen abbauen. Im Bereich des Selbststigmas gibt es noch relativ wenig Forschungsergebnisse. Es hat sich so bisher haben sich so vier Ansätze gezeigt, dass die einen positiven Effekt auf die Reduktion von Selbststigma haben können. Das ist einmal die Psychoedukation, also dass man den Betroffenen selbst auch beibringt, dass es sowas wie Selbststigma überhaupt gibt, dass es sowas wie falsche Annahmen oder Stereotype gibt und dass die eben auch lernen, dass die Stereotype gar nicht zutreffen. Dann verhaltenstherapeutische Ansätze, die gehen in die gleiche Richtung. Das heißt, da werden den Betroffenen beigebracht, diese negativen Gedankenmuster, die sie haben, zu durchbrechen. Narrative Ansätze, da geht es um das Erzählen der eigenen Geschichte, und Empowerment beschreibt ja die Bestärkung der Betroffenen. Also Selbststigma geht ja ganz stark einher mit einer Abnahme des Selbstwertgefühls, und über diese Empowerment-Ansätze versucht man dem entgegenzuwirken. Also dass eine Person mit einer psychischen Erkrankung auch sagen kann, ja, ich habe eine psychische Erkrankung, aber es ist nicht unbedingt eine Schwäche, sondern es kann ja auch eine Stärke sein. Und der letzte Punkt, der hier noch steht, ist die Peer-Unterstützung. Das ist was, was sich in den letzten Jahren immer stärker durchsetzt. Peer-Unterstützung beschreibt, ja, wenn Betroffene andere Betroffene unterstützen. Es gibt die sogenannte Ex-In-Bewegung. Da werden Personen, die vorher schon mal in psychiatrischer stationärer Behandlung waren, zu sogenannten Genesungsbegleitern ausgebildet. Und die arbeiten dann auf den Stationen in den psychiatrischen Kliniken mit und sind so ein Verknüpfungsglied zwischen den Patienten und den Behandlern und unterstützen die Patienten ja im Genesungsprozess, im Umgang mit der Erkrankung, aber auch im Umgang mit Stigmatisierung. Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die können ja immer entscheiden, sage ich, dass ich eine psychische Erkrankung habe oder sage ich es nicht. Wenn ich sage, habe ich natürlich die Gefahr, dass ich stigmatisiert werde. Ich habe aber auch die Chance, dass ich Unterstützung erfahre. Und bei Geheimhaltung ist es genauso. Also Geheimhaltung hat den Vorteil, dass man sich vielleicht schützt vor Stigmatisierung. Aber Geheimhaltung ist auch eine ganz starke Belastung für die eigene Identität. Also dadurch kann auch das Selbstwertgefühl stark abnehmen, wenn man so einen Teil von sich immer verstecken muss. Oder auch die Angst, dass es vielleicht jemand rausfinden könnte. Das ist auch sowas, was eine starke Belastung ist. Ja, dann komme ich schon zum Ende. Stigma ist weiterhin vorhanden, auch in Deutschland. Traurigerweise. Es erhöht die Belastung von Betroffenen enorm. Ich habe über drei Konsequenzen gesprochen. Einmal die soziale Ausgrenzung, Stigma als Behandlungsbarriere und auch die negativen Effekte auf den Krankheitsverlauf. Es gibt noch mit Sicherheit weitere Konsequenzen, die auch ganz individuell sind. Es existieren erste Interventionen zum Abbau von Stigma. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass auch wenn positive Effekte bekannt sind, Langzeiteffekte gibt es eigentlich kaum Forschungsergebnisse dazu. Das heißt, hier ist ein ganz großer Forschungsbedarf, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, es ist auch ein ganz großer Handlungsbedarf. Man darf in der Forschung auch nicht den Fehler machen, dass man alles erforscht und alles versucht zu verstehen und dann aber den Übergang in die Praxis nicht schafft. Also wir forschen ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir forschen ja, um dann auch in der Realität der Betroffenen was zu verändern. Danke.
Das war die Humanbiologin Nathalie Oechsle über Stigmatisierung und psychische Erkrankungen. Sie hat ihren Vortrag am 20. November 2018 an der Universität Köln gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Gesund wie nie – Facetten der Gesundheit in der modernen Gesellschaft.
Deutschlandfunk Nova – Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.